Denkt auch an Achim morgen Vormittag wird der Achim operiert. Das ist keine unheimliche große OP, aber eine sehr unangenehme. Und er braucht auch lange Zeit der Erholung danach. Also der wird wahrscheinlich mindestens 3 Wochen krank sein. Und auch an Michaela und den Kindern. Ja, wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 7. Wir haben letzte Woche 6 gemacht und Kapitel 6 sind nur 15 Verse. Heute müssen wir Kapitel 7 machen, das sind 60 Verse. Dennoch wollen wir versuchen, sie zusammen zu lesen. Ich will euch einfach erinnern in der Situation. Stephanus ist vom Hohen Rat geschleift worden, geschleppt worden. Sie haben ihn falsch beschuldigt, die Schriftgelehrten haben ihn ergriffen und ihn zum Hohen Rat geschleppt. Sie haben falsche Zeugen aufgestellt und sagen, deren Vorwurf lesen wir in Vers 13 vom Kapitel 6. Dieser Mensch, ich finde es interessant, dass wir diese kleinen Dinge einfach sehen und aufmerksam sein sind, wie die Pharisäer mit Stephanus umgehen und wie Stephanus mit Schriftgelehrten, Pharisäern und Sadduzäern umgeht. Das ist ganz anders. Er wird erniedrigt, falsch beschuldigt. Wird nicht einmal beim Namen gerufen, dieser Mensch, nicht Nütze. Dieser Mensch hört nicht auf zu reden. Kennen wir nach der Bekehrung, oder? Das lächelt dann später nach. Hört nicht auf zu reden. Von Jesus, aber sie verdrehen das und sagen, denn gegen diese heilige Stätte, und darum geht das jetzt in Stephanus' Vortrag, es geht hier um diese heilige Stätte. Wir haben unsere heilige Männer und Frauen, unsere heilige Stätten, da rutschen wir unheimlich schnell hinein. Calvary Chapel hat ihre heilige Taube. Es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell wir da sind, wo wir die Pharisäer kritisieren. Und Stephanus tut es in aller Achtung. Und das sehen wir in Kapitel 7, Vers 1. Da fragte der hohe Priester: Ist das so? Und Stephanus antwortet und sagt, aber er sprach, liebe Brüder und Väter. Das ist doch ein ganz anderer Ton, oder? Dieser Mensch, er wird falsch beschuldigt, er ist unter Druck, er wird verachtet. Das sehen wir auch später. Ihr wisst ja, was mit Stephanus passiert nach seiner Predigt. Eine ganz gefährliche Predigt, die er hier spricht. Aber er provoziert sie nicht. Liebe Brüder, und er schaut auf, das ist Respekt und Väter. Er verachtet sie nicht, er schaut nicht auf sie herab. Der Stephanus ist hier im Geist. Hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unser Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Was will er hier sagen? Wir müssen das auf die Auseinandersetzung sehen. Hier geht es darum, dass er beschuldigt wird, dass er die heilige Stätte, Jerusalem, den Tempel, nicht achtet. Das ist der Vorwurf. Was er hier sagt, ist: Gott sprach zu unser Vater Abraham nicht im Tempel, nicht im Gottesdienst, sondern als er noch unter den Heiden war, sprach Gott zu Abraham. Als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Gott sprach zu ihm nicht: Bau ein Tempel in Mesopotamien, sondern: Verlasse das Land. Wahre Spiritualität ist nicht statisch, sondern dynamisch. Die Religion der Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten ist statisch geworden. Sie hängen an einem Tempel, sie hängen an einen Ort, sie hängen an den hohen Priester. Da ist keine Bewegung, der Tod ist im Topf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist Stephanus' Botschaft, ganz klar eigentlich durch diesen sehr langen Kapitel hindurch. Gott sprach nicht damals zu Abraham und sagte: Bau etwas, damit Gott darin wohnt, sondern er sagt: Steh auf und geh. Und wir wissen, dass der Geist Gottes als einen dynamischen Geist uns gebracht wird, auch im Neuen Testament. Gott ist ein Gott, der sich bewegt. Es gibt Gemeinden weltweit inzwischen, aber zuerst habe ich das mal vor etwa 30 Jahren oder knappe 30 Jahren in Süddeutschland gehört. Da war ein älterer Herr, der einen Vortrag der Intermission besuchte und sagte: Wisst ihr, Brüder, wie ich meine neue Gemeinde genannt habe? Gemeinde auf den Weg. Da gab es noch keine Gemeinde auf dem Weg in Berlin, da war noch gar nicht dran zu denken. Er meinte damals: Gott bewegt sich, Gott ist nicht statisch, Gott ist dynamisch. Gott hat mich herausgerufen, ich folge ihm nach. Wir wollen nicht hängen, stehen bleiben. Wir wollen uns nicht um uns selbst drehen. Gott ist ein Gott, der lebt, aber nicht mehr in Jerusalem, bei den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten. Vers 5: Aber er gab ihm kein Eigentum darin. Gott rief ihn heraus aus Mesopotamien, gab ihm aber kein Haus, kein Grundstück. Das einzige Eigentum, was Abraham hatte, war die Grabstätte für seine Frau, diese Hülle in Machpela. Das ist das einzige Besitz, was euer Vater hatte. Er hatte keinen Tempel, er brauchte keinen Tempel, er war unterwegs mit seinem Gott. Er hat einen dynamischen Glauben. Denn so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diese Stätte. Er erzählt ihnen also die Geschichte Abrahams, die Geschichte Josefs und die Geschichte Mose hier. Er führt sie zurück und zeigt ihnen, wie Gott unterwegs gewesen ist mit seinem Volk. Und er zeigt ihnen auch, dass es ist im Dienst in Ägypten, dass das Volk gesegnet worden ist, reich und stark geworden ist. Nicht sitzend im Tempel in Jerusalem, sondern in Ägypten sind sie groß und stark geworden. Und er gab ihnen den Bund der Beschneidung und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus alle seine Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Land. Wo ist Josef gesegnet worden? Er ist gesegnet worden in Ägypten, in der Welt, im Dienst in der Welt. Wo ist er groß und mächtig geworden? In Ägypten. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Also erinnert ihnen an die Not zu Hause, an die Not zu Hause und an Josef. Was hatten dann ihre Vorväter, die Brüder Josefs mit Josef getan? Warum entstand eine Hungersnot bei denen zu Hause? Weil sie Josef verworfen hatten. Sie hatten Josef nicht angenommen. Sie hatten ihn so sehr verworfen, dass sie ihn verkauft hatten nach Ägypten. Sie hatten ihn abgelehnt. Das sollen sie begreifen. Und er geht noch tiefer drauf ein in den kommenden Versen. Die Hungersnot, die Not, das Elend fing an, als sie Josef nicht angenommen haben, als sie aus Eifersucht und Zorn ihm verkauften. Jakob aber hörte, dass ein Ägypten Getreide gebe und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, so wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Also, das erste Mal verwerfen sie Josef und sie erkennen ihn nicht beim ersten Besuch, weil sie ihn verworfen haben. Dennoch offenbart sich Gott. Und wir müssen sehen, dass Josef eigentlich ein Bild oder einen Typus Christi ist. Und er spricht sie ganz deutlich an. Er spricht sie an zum Thema, das Paulus hat in Römer. Und zwar, wir können das aufschlagen. In Römer 11 lesen wir. Paulus sagt es ganz deutlich, und zwar mittendrin. Ja, Römer 11, 25. Paulus sagt letzten Endes genau dasselbe, wie Stephanus sagt. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist ein Teil Israels widerfahren. Damals hat Israel Josef abgelehnt. Sie haben ihn verworfen. Sie wollten nicht auf ihn hören. Solange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Wo ging denn Josef aus seinem Volk heraus, von den 12 Geschwistern? Wo ging er denn hin? Doch, in der Welt, nach Ägypten, zu allen anderen Völkern. Das wird passiert, das wird noch auf euch zukommen. Ihr werdet in aller Welt zerstreut werden und dann, und so wird bei der zweiten Offenbarung Christi, wie bei Josef, Jesus einmal hier vom Volk Israel verworfen, nicht angenommen, aber es kommt das zweite Mal, wie bei Josef, und beim zweiten Mal haben die Söhne ihn erkannt. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Also das ist hier genauso wie bei Paulus in Römer eine Ermahnung an diejenigen, die Juden, die Jesus beziehungsweise damals Josef verworfen haben. Es kam aber eine Hungersnot, da haben wir gesagt, Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem heruntergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte, und den Söhnen Hamors in Sichem. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott den Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten. Bis ein anderer König über Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose, jetzt kommt er von Abraham auf Josef, von Josef auf Mose. Es ist nicht das Tempel, es sind nicht die Menschen. Ihr schaut auf das Materielle, auf das Vergängliche. Ihr schaut auf das Sichtbare. Ihr schaut auf eure Stärke, das, was ihr gebaut habt. Wie soll das in 3 Tagen zerstört werden und wieder aufgebaut? Dieser Mensch, das ist der Vorwurf, den die Juden immer wieder haben an den Jüngern. Die Jünger sagen, eure Religion wird nicht bestehen. Sie ist gebaut auf Traditionen und menschlichen Gesetzen. Ihr schaut auf das Sichtbare und sieht nicht den unsichtbaren Gott dahinter. Und deswegen rollt hier Stephanus die ganze Geschichte auf. Wir müssten heute sagen, zum Beispiel, und ich denke, wenn wir wirklich nachdenken und uns prüfen, können wir uns hier mit dem Volk Israel identifizieren. Es ist nicht Tessin oder Tessé. Tessé ist in Darjeeling, ne? Tessé? Nee, in Frankreich. Tessé. Es ist nicht Tessé, es ist auch nicht Toronto. Und wir alle sind so schnell dabei, oder? Man muss nach Tessé. Bist du schon in Tessé gewesen? Da musst du hin. Bist du in Toronto gewesen? Da musst du hin. Hast du ihm gehört? Hast du dich von ihm die Hände auflegen lassen? Und ich rede von Menschen, die wirklich in diesem Ganzen drin hängen. Auch Reife, auch gerade unsere Frauen, ältere Damen, die sich klammern am Materiellen, am Vergänglichen. Deswegen, wie gesagt, rollt Stephanus hier die ganze Geschichte auf. Es ist nicht der Papst, es ist auch nicht Petrus. Es gibt einen Gott und der ist überall. Überall, in deinem Kämmerlein. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Töchter des Pharao und zog ihn auf als Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt. Hier sind wir wieder. Wo lernt Mose? In der Bibelschule? Nee, ich meine es wirklich ehrlich. Und du kannst noch so lange zur Bibelschule, wird sich nichts verändern, wenn du nicht begreifst, dass das dir eigentlich nicht hilft, wenn dein Herz nicht am richtigen Ort ist. Wenn du dich nicht nach den unsichtbaren Gott ausstreckst. Wir können in der Bibelschule viel für den Kopf lernen, dadurch verändert sich unser Herz aber nicht. Letzten Endes sagt er denen, es ist doch nicht in eure Schule, Rabbis, Schriftgelehrten. Es ist nicht in Jerusalem, Bibelschule Jerusalem oder in einer theologischen Akademie oder einer Prophetenschule. Ist es gar nicht gewesen. Mose wurde in der Welt gelehrt. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Und sah einen Unrecht leiden, da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Er wusste, dass er einen Ruf hat. Der Mose, das haben wir ja schon gesehen vor einigen Wochen hier am Sonntag oder einige Monate, gar nicht so lange her. Mose wusste im Herzen, ich bin von Gott gerufen, genau wie Abraham. Und deswegen konnte Abraham alles verlassen. Und deswegen sagt Jesus nicht, komm zur Bibelschule. Das sagt Jesus gar nicht. Er sagt, folge mir nach. Bibelschule kann ein Segen sein, wenn du Jesus nachfolgst. Viele gehen zur Bibelschule, es bringt aber nichts. Sie kommen zurück mit einem Haufen Wissen, aber ihr Leben hat sich nicht geändert. Da ist keine Dynamik hineingekommen. Da hat sich gar nichts verändert. Ein guter alter Prediger, ein schwarzer Prediger aus den USA, der ist inzwischen gestorben. Ich vergesse seinen Namen. Aber egal. Er hat ein Lied gesungen, einer meiner Lieblingslieder. Er singt so Rhythm and Blues. Dan Smith heißt er. Und er singt ein Lied und singt, I've never been to seminary. Ich bin nie zur Bibelschule so eine theologische Akademie gewesen, noch nie. Und er war ein bekannter Prediger. Und er sagt, I've never been to seminary, but I've been to Calvary. Da wurde mein Leben verändert. Du kannst zur Bibelschule gehen. Wenn du nicht in der Bibelschule gebrochen wärst, wenn kein Zerbruch entsteht oder geschieht durch das Wort Gottes, dann nützt die Bibelschule nichts. Das kannst du vergessen. Zerbruch ist die Grundlage, das war unser Thema am Sonntagabend. Wenn ich gebrochen bin, ein gebrochener Mensch, und wenn Gott mich in der Bibelschule zerbricht, dann bringt die Bibelschule Frucht. Aber wenn nicht, dann ist es nur wie ein Tempel in Jerusalem, nicht mehr und nicht weniger. Da sollten wir uns nichts vormachen. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach, liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer den anderen Unrecht? Der aber seinen Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Mose handelt hier auf eine Weise, die eigentlich nicht okay ist. Er handelt im Fleisch, er meint es gut, aber er tut es auf eine Weise, die nicht ankommt. Und weil er Gott falsch darstellt, lehnen diese Männer seine Hilfe an. Wir lesen mal weiter, weil es nochmal erwähnt wird hier im Text, und zwar in Vers 35. Willst du mich auch töten, wie du gestern einen Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugte er zwei Söhne. Und nach 40 Jahren erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Als Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Wo erlebt er hier Gott? Wo begegnet Gott ihm? In der Wüste, wo es keinen Tempel gibt. Am Berg Sinai, ein Engel in einer Feuerflamme in Dornbusch. Als aber Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm. Ich bin der Gott, deine Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinauszuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land, nicht der Tempel in Jerusalem. Heiliges Land war mittendrin in der Wüste auf einem Berg. Warum? Weil Gott da war. Und es gibt so viele Tempel, auch in Amerika. Tempeln aus Glas, Tempeln auch, ich weiß es nicht. Die Millionen und Abermillionen gekostet haben. Es bringt aber alles nichts. Gott ist nicht da. Gott ist da eigentlich, wo Menschen ihn suchen und nicht, wo große Tempel sind. Wenn es große Tempel sind und es sitzen Menschen da drin, die Gott suchen, dann ist er da. Aber das Äußere schafft es nicht. Das Volk will also nicht hören. Das Volk wollte Abraham nicht hören. Das Volk wollte Josef nicht hören. Das Volk will Mose nicht hören. Später geht er nochmal drauf ein und sagt, und auch die Propheten wolltet ihr nicht hören. Aber Gott redet dennoch. Aber der Herr sprach zu ihm, ziehe die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Und die Stimme sagt, ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und ich habe sein Seufzen gehört. Und ich bin herabgekommen, es zu erretten. Ich habe gesehen, ich habe gehört und ich habe gehandelt. Ich bin da. Ich bin da, wo Menschen mich suchen. Sei ruhig, sei getrost, sei unversagt. Ich bin da. Du musst nicht in eine Kirche hinein, um zur Ruhe kommen vor Gott. Manchmal ist die Wüste viel besser als irgendeine Kapelle mit ihren bunten Fenstern. Gott ist herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Hier geht es wieder um Dynamik. Bleib nicht hier. Was wollten denn die Jünger damals mit Jesus? Wir wollen Hütten bauen. Da ist doch bei uns alle drin, oder? Wir haben die Methode gefunden. Und dann meint man, sie gefunden zu haben, und es stirbt alles, weil der Mensch nicht auf der Suche ist. Es ist nicht nur die Gemeinde, die auf dem Weg ist. Wir müssen auf dem Weg sein in unsere Beziehung zu Gott. Paulus schreibt und sagt, ich bete auf meine Knie, dass ihr begreift, wie hoch und wie tief und wie weit die Liebe Gottes ist. Sie ist so hoch und so tief und so weit. Sie ist nicht zu erforschen, wenn wir alles einsetzen, unser ganzes Leben. Ich habe immer wieder mit Leuten im Café nach dem Gottesdienst gesagt, ja, und wo bist du? Ja, die fragen sie auch aus verschiedenen Gründen. Der eine ist unzufrieden. Und wo bist du denn zur Bibelschule gegangen? Die anderen sind angerührt und fragen, wo bist du denn
zur Bibelschule gegangen. Das ist nicht unbedingt, weil sie alle begeistert sind. Wahrscheinlich häufiger so, weil sie meinen, ja, er plappert dumme Zeug, das funktioniert irgendwie. Aber das ist bestimmt nirgends zur Bibelschule, da haben sie auch recht. Der Mensch meint, dass man Autorität in bestimmte Strukturen findet. Es ist aber nicht etwas Äußeres, es ist etwas Inneres. Wo waren wir? 34. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch eine Viertelstunde für die Hälfte. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, also 35, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Also hier bezieht er sich nochmal auf dem, was gesagt wird in Vers 27. Sie haben rebelliert. Mose hat Gott falsch dargestellt und dafür wird Mose ermahnt und wird leiden. Mose hat unverantwortlich gehandelt. Dennoch aber rebelliert das Volk. Wer hat dich zum Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Retter. Ihr seid auch in der Rebellion. Ihr wollt auch nicht hören. Eure Vorväter haben nicht gehört und ihr wollt auch nicht hören. Dazu kommt er noch. Den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sich heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Hatten sie keinen Gottesdienstraum und ihre Kapelle war ein Zelt. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste stand, zwischen den Engeln, der mit ihm redete, auf dem Berge Sinai und unseren Vätern. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Also die Gemeinde war in der Wüste. Und der Pastor war unterwegs mit der Gemeinde. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihren Herzen wieder Ägypten zu. Sie kehrten mit ihren Herzen zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Und das tun wir oft. Wenn wir unser Sinn und Erfüllung auch in den frommen Materiellen, auch in Menschen oder in Gebäude oder in Aktivitäten und nicht in unserer Beziehung zu Gott, sind wir irgendwann unzufrieden. Und das sieht man so oft, dass Leute gut loslegen, die fangen gut an, sie sind begeistert und plötzlich lassen sie an Jesus los, folgen ihm nicht mehr nach, halten sich fest an irgendwie einen schönen Sonntag und Beziehung in der Gemeinde und man kommt, weil es ganz schön ist. Das Essen ist gut im Café, die Gemeinde ist gut. Och, nee, mittwochs ist eine gute Gewohnheit, Dienstag zum Hauskreis zu gehen. Und im Herzen aber ist man nicht mehr dabei. Römer 13. Römer 13 und Ende, ab Vers 11. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, aufzustehen von Liturgie, aufzustehen von euren frommen Gewohnheiten, vom passiven Leben, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht im Fressen und Saufen, nicht im Unzucht und Ausschweifen, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden, ja, den Begierden des Fleisches, wenn wir uns nach dem Natürlichen, nach dem Vergänglichen ausstrecken, nach das, was unser Leib verlangt, werden wir diese Begierden verfallen. Wir waren in Vers 40, ne? Ich muss etwas schneller lesen, da wir noch einige Verse haben. Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesen Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Der Mose ist ja auf dem Berg 40 Tage in Gemeinschaft mit Gott. Die haben den dynamischen Mose nicht mehr. Und was? Sie verfallen sofort, ne, im Vergänglichen. Sie bauen sich ein Kalb, eine Kuh aus Gold. Warum? Weil sie gesehen haben, dass die Völker drumherum eine Kuh angebetet haben. Die Ägypter haben eine Kuh, also sie machen das. Wie sie es gesehen haben in der Welt. Und Gott sagt in den Geboten, was ist das Erste, was er sagt, wenn Mose vom Berg herabkommt, ne, macht euch keine Götter. Betet nichts Materielles an. Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten den Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie den Herr des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Habt ihr von Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trugt die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden ihnen hatten, die Gott vertrieb vor den Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihnen ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln. Sieht ihr, der kommt wieder dahin, wo er angefangen hat. Ihr könnt Gott nichts bauen. Gott kann in euer Tempel nicht wohnen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde schemel meine Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Also sie sind jetzt inzwischen angemacht, diese Männer, weil sie merken, wo eigentlich Stephanus will mit seiner Botschaft. Euer Tempel, die könnt ihr, euren Tempel, euren heiligen Tempel, den könnt ihr vergessen. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit den Heiligen Geist, wie euer Väter, so auch ihr. Welchen also nicht nur Abraham, nicht nur Josef, nicht nur Mose, sondern auch all die Propheten, okay? Welchen Propheten haben euer Vater nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigt, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Habe ich was falsch gesagt?
Nein, stimmt.
Schlag mal ganz kurz, die Minute haben wir noch. Kapitel 2, Vers 37 und 38. Ihr sind Menschen genauso. Die Pharisäer sind so, die einen sind so und die anderen sind so. Und es liegt an Menschen. Das Wort ist gleich. Es wird gleich deutlich. In Liebe, in Achtung, in Barmherzigkeit. Aber in alle konsequent. Das Wort ist so hart. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße. Okay. Sie wollen das hören. Sie wollen wissen, was sie tun. Sie wollen Petrus nicht zum Schweigen bringen. Sie sind offen fürs Evangelium. Sie tun Buße, sie bekehren sich, werden getauft und werden zur Gemeinde hinzugetan. Hier ist eine Haltung der Ganzen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, genauso wie bei den anderen. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes. Hier ist ein Stephanus, der sein ganzes Herz darauf aufrichtet, Gott zu verherrlichen in der Verkündigung. Mensch ist nicht sein Maßstab und er will den Menschen nicht gefallen. Er will durch dem, was er sagt, durch dem, was er verkündet, will er Gott verherrlichen. Und was sieht er? Er sieht Gott. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes in Jesus stehen zurecht, weil er sich zur herrlichen Botschaft stellt, weil er sich zum herrlichen Gott stellt, weil er sich das Mund nicht verbieten lässt, sieht er Gott und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen, von den Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sie wie, nicht wie, Besessene waren sie, besessen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Wieder zurück zu dieser Stelle, die ich immer wieder erwähne in Johannes. Diese Worte sind so hart, wer kann sie hören? Und was passierte? Hunderte von Menschen verließen Jesus. Nur durch eine Predigt, das bekehrten sich nicht, die verließen. Und die wollten ihn alle so sehr verlassen, weil Jesus' Worte so hart waren, dass sogar die Jünger dabei waren, ihm im Stich zu lassen. Sie wollen es nicht hören. Und was tun sie? Sie können es nicht ertragen. Was tun sie? Sie bringen ihn zum Schweigen. Wahnsinn, ne? Was dieser Widerstand, die Sünde in uns tun kann. Grausam. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu. Sie wollten es nicht hören und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Ich weiß es nicht, ob man so weit gehen kann, dass man das sagt, dass die Predigt hier für Saulus war. Sie war auf jeden Fall für Saulus. Ob es nur für ihn war, wissen wir nicht. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und Vers 1 von Kapitel 8 und nichts mehr. Saulus aber hatte gefallen an seinen Tod. Saulus, oder ist es auch so bei euch? Aha. Saulus da ist eigentlich die treibende Kraft da. Und Saulus wird aber hier erreicht. Die Qualität von Stephanus' Leben spielt eine große Rolle in der Bekehrung von Paulus. In Matthäus lesen wir, übersetzt aus dem Englischen: Let your light shine, lasst euer Licht so scheinen, dass Menschen euer Werke sehen und euer Vater im Himmel verherrlichen. Stephanus war selbstlos. Er wollte nur Gott verherrlichen, er sah Gott. Und ein Mann, der die Geschichte letzten Endes eigentlich des Christentums verändern wird, Paulus, bekehrt sich bei oder durch diese Situation. Klar begegnet er, Gott begegnet ihn später, aber das ist hier seine erste Begegnung mit einem Botschafter Jesu Christi. Ich schließe jetzt und wir sind pünktlich und lese, ich hoffe, ich finde es ein Vers in Hebräer. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Die haben ihre Herzen verstockt über Generationen und sie wollen es immer noch nicht hören. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hatte, wurde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Jesus, wir haben die Geschichte Israels dargestellt durch Stephanus so deutlich. Und die Pharisäer werden bloßgestellt, wollen sich aber dennoch nicht bekehren. Wir bitten dich, dass du uns vor solch einer Herzenshaltung bewahrst. Ich glaube, dass wir in vielen Dingen aufgefordert werden, nicht nur jeden Tag, sondern öfters am Tag umzukehren, gedanklich, in unser Herzen, nicht zurückzukehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens, nicht unser natürlichen, menschlichen Trieben zu befriedigen, sondern im Geist zu wandeln und die Begierden des Fleisches nicht zu erfüllen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da wo wir verführt werden, wie dein Volk zurückzukehren, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort hören. Und dein Wort ist oft wie ein Hammer, dass wir es aber dennoch annehmen und dass wir uns nicht die Ohren zumachen, wie die Pharisäer hier. Und dass wir auch nicht unsere Ohren zumachen, wie viele deine Jünger, die sich wegwandten von dir, als die Botschaft hart wurde. Wir bitten dich, Herr, dass du schenkst, dass wir stillstehen können und uns zerbrechen lassen können. Und wir danken dir, Herr, für Bibelschulen. Wir danken dir für Seminare. Wir bitten, Herr, aber dass Menschenherzen zerbrochen werden. Und dass diese Dynamik, dieses Leben, das aus dem Geist kommt, dass das Menschen prägt und bewegt, Herr. Und wir bitten dich für unsere Bibelschulen hier in Deutschland und in Ungarn und auch unsere Geschwister, die da sind, Tobi und Miriam und Jessica, Jesus. Wir bitten dich, dass sie im Herzen angerührt werden, dass da Bewegung hineinkommt, dass sie dir nachfolgen wollen, dass sie wie Abraham alles bereit sind, alles zu verlassen, Herr. Und dass sie sich nicht irgendwo begnügen, in Tempel zu wohnen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns auch als Gemeinde immer wieder bewegst durch deinen Heiligen Geist, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir nicht glücklich sind mit dem, was wir haben, sondern dass wir nach mehr fragen, dass wir begreifen, dass du so hoch und so tief bist und so weit bist, dass wenn wir unser ganzes Leben suchen, dass wir dennoch nur schmecken können und sehen, dass du gut bist, aber dass wir dich in deine Herrlichkeit, in deine Kraft, in deine Vielfalt, deine Schönheit niemals ganz entdecken können, Herr. Dennoch sehnen wir uns nach dir und wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor toter Liturgie, für Herzen, die am Sichtbaren, am Vergänglichen hängen, Herr. Du bist ein unsichtbarer Gott und du sprichst hier zu uns in der Gemeinde, du sprichst zu Hause in Kämmerlein, du sprichst bei der Arbeit, du sprichst, wenn wir in Ägypten sind, Herr, in der Welt, und wir bitten dich, dass wir auf dich hören, dein Wort aufnehmen und danach handeln, Herr. Und schenk, dass wir auch Schritte in Glauben tun, wie unsere Vorväter Abraham und Josef und Mose, die alles gelassen haben, um dir nachzufolgen. Wir bitten das in deinem Namen und auch dir zur Ehre. Amen.